Ich habe gelesen, in Hiroshima ist es heute ein besonderer Tag. Auf ganz andere Art ist es bei uns ein besonderer Tag. Wir hatten noch nie dieses Thema so explizit auf dem Programm. Und wir freuen uns über das Thema. Ich wachte auf und griff zum Smartphone. Das ist eine Szene, die wir tags, nicht nur morgens, sondern tagsüber oft sehen. Menschen wachen auf, dann, wenn das Smartphone sich bewegt. Wie das Smartphone unser Leben verändert. Wir danken Dr. Haniel Strebel für diesen Themenvorschlag und für diese, ja, für die Zusage für heute Abend. Wieder heißen wir die willkommen, die zum ersten Mal beim Bibelkurs sind. Darf ich mal fragen, wer zum allerersten Mal bei diesem Bibelkursprogramm ist? Ja, sehr fein. Herzlich willkommen. Sie merken an dem Infoblatt, was draußen liegt, dass Sie jeden Tag kommen können, 3 Wochen lang. Zum Unterricht kann man ohne Anmeldung einfach reinsitzen. Wenn Sie eine Mahlzeit mitnehmen wollen, dann melden Sie sich einen Tag vorher an, sonst kommen wir durcheinander. Wir haben ein Lied für heute Abend, Nummer 329. Das ist ein altes Lied mit einem modernen Thema vom Wachwerden. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. 329. Und da, jetzt habe ich es verblättert, Entschuldigung. Da die erste, die vierte und dann die sechste Strophe. Lass jede hoch- und niedere Schule die Werkstatt deines guten Geistes sein. Das ist auch unser Anliegen. Ein altes Lied, aber sehr moderne Anliegen. 329, die Strophen 1, 4 und 6.
Ich begrüße Sie herzlich und sehr freudig zu diesem Abend. Und ich stelle mich ganz kurz vor, weil einige mich schon immer wieder Dinge gefragt haben, dann sage ich es einmal. Also ich bin Haniel, der Name bedeutet, dass Gott gnädig ist. Und mein zweiter Name, dass Gott dem Männlichen gnädig ist. Und das trifft für mein Leben sehr gut zu. Ich bin 43 und ich muss mich noch ganz arg, das habe ich bei Ihnen gelernt, man muss arg sagen. Ich muss mich arg entschuldigen. Ich bin nämlich von Teilnehmenden darauf hingewiesen worden, dass ich heute Morgen immer in diese Richtung geguckt hätte. Na? Das hat nämlich einen Grund, dass meine Frau hier vorne saß und ich war es mir echt nicht bewusst, dass ich die ganze Zeit zu ihr guckte, aber man sagt ja, so die Männer, die vergucken sich, na? Und das trifft wirklich zu. Einige haben mich auch gefragt, haben Sie Theologie oder hast du Theologie studiert? Das stimmt, ja, ich bin ursprünglich BWLer und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mit einem Bein sich nicht so gut stehen lässt oder einfach nicht so lange. Dann ist ein zweites Bein dazugekommen, das ist die Andragogik. Ich habe dann viele Dinge gemacht und bei Leuten gelernt, Andragogik heißt der Umgang mit Lernprozessen, die Erwachsene betrifft. Ich habe gemerkt, das ist immer noch etwas wackelig und habe dann die Leidenschaft umgesetzt. Ich habe mit Familie, das wäre auch ein Thema für sich, ja, mit Familie noch Theologie studiert und promoviert. Das wäre das dritte Bein geworden. Und ich, mein Geld verdiene ich mit Beratung von Führungskräften in einem wirklich sehr großen internationalen Konzern. Einige sagen auch, munkeln, ich sei der Pfarrer im Unternehmen. Das bin ich auch. Aber ich kann es also auch auf BWL mit den Managern. Da bin ich sehr froh darum, um mein erstes Leben, meinen ersten Beruf. Ja, ich gehe mit Ihnen nun nach Tel Aviv. Tel Aviv war ich im Rahmen meines ersten Studiums. Ich glaube, so vor ungefähr 22 Jahren. Und ich war dort am Strand. Ich weiß nicht, wer von Ihnen war schon in Tel Aviv? Einige, ja. Das ist ja eine Partystadt, ne? Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Was heißt das? Ich habe mit vielen Israelis gesprochen in den Bars bis zum Morgen früh über alles Mögliche. Und in Tel Aviv, glaube ich, es war 1997, ist mir das erste Mal aufgefallen, da gab es in diesen Straßencafés gab es so Tische, Vierertische. Und an diesen Vierertischen saßen vier junge israelische Frauen, also Israeli. Und jeder von denen hatte so einen Knebel in der Hand. Das waren damals diese, wie sagt man, den Mobilfunktelefone. Und jeder hatte so eins am Ohr und ich dachte, hey, wo bist du jetzt angekommen? Das weiß ich noch ganz genau, schon über 20 Jahre her. Ja, so, das war noch eigentlich lustig. Wenn ich jetzt 20 Jahre nach vorne drehe, den ganzen Film, dann wird es schon richtig hart. Dann ist das Erste, was mir eigentlich in den Sinn kommt, die Szene einer genervten Mutter. Also ich kenne auch das Gefühl eines genervten Vaters, also ich habe 5 Söhne und der Kleine, der war einfach so quengelig, sagen wir auf der Schweizerdeutsch weiter, unruhig, und was kriegte er dann, was denken Sie wohl, das Tablet vom Vater oder von der Mutter, na, und konnte dann schon ganz gut mit seinen Daumen, mit denen er wahrscheinlich irgendwann Arthritis haben wird, das nimmt übrigens stark zu bei den Kindern, der wurde so ruhig gestellt. Das ist dann eher die harte Tour. Und die dritte, ich möchte Ihnen noch ein lustiges Erlebnis erzählen, was mir in den Sinn kommt. Ich stand abends im Bus auf der Rückreise, das ist schon einige Jahre her, aber das vergesse ich nie. Es war wirklich ein überfüllter Bus, eine stickige Atmosphäre, es war auch heiß, das weiß ich noch. Und dann beobachtete ich im Stehen, rückwärts fahrend, einen Mann, der gleich hinter der Tür stand und die Hand mit dem Smartphone nach oben hielt. Was denken Sie, was er gemacht hat? Er hat die ganze Zeit diese Bewegung gemacht. Dann habe ich gedacht, was macht er genau? Dann hat er es wieder gemacht. Der hat geangelt im Bus mit dem Smartphone. Das war ein Angel-App oder ein Angelspiel, das er da gemacht hat. Sehr lustig, ne? Um Sie so anekdotisch ans Thema heranzuführen, ich habe vor einigen Jahren einen Workshop gemacht mit jungen Menschen, einer Jugendkonferenz, und ich habe am Anfang die Frage, ich dachte, ich habe eine ganz gute Frage gestellt, ich weiß nicht mehr, was die Einstiegsfrage war, ich habe gefragt, wer von euch steht mit dem Handy auf? Dann war ganz ruhig, ich habe gedacht, nicht so gelungene Einstiegsfrage. Dann habe ich gedreht und gesagt, wer von euch steht nicht mit dem Handy auf? War wieder alles ruhig. Dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr mir wirklich mal erklären, was ist denn genau? Da hat mir eine Teilnehmerin, hat mir dann geholfen, hat sich meiner erbarmt und gesagt, das ist für eine Frage, wir stehen alle mit dem Handy auf. Dann habe ich gefragt, wirklich alle? Und dann haben wirklich gesagt, ja, alle. Es gab keinen einzigen in diesem Workshop, der nicht mit dem Handy aufgestanden wäre. Und in dem Moment habe ich vor Gott den Schwur getan, den ich eingelöst habe, über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Und das ist jetzt mittlerweile geschrieben. Und ich kann sagen, ich habe es zu einem großen Teil hier und in Stuttgart, wo ist der Dani? Nachdem wir uns getroffen haben, vor dem Ministerium habe ich noch am selben Tag noch weitergeschrieben. Ich habe das Buch hier in Eidlingen im Gästehäusle schreiben dürfen. Herzlichen Dank. Und ich habe es auch der Diakonissenschaft und insbesondere Schwester Friederike gewidmet, die so enthusiastisch hinter diesem Projekt gestanden ist. Genau, das steht hier unten. Die App ist auf dem Android-Store erhältlich. Ein Freund von mir, den ich nicht weiter nennen möchte, wer es ist, sonst hat er viele Aufträge. Der hat es mir als App programmiert, das Buch. Und das heißt also, ich wachte auf und griff zum Smartphone, und alle, die Android haben, ich habe nachgeguckt, 75% der Deutschen haben Android und sonst sind sie über den Durchschnitt. Sie können sich es umsonst herunterladen morgen. Wir schalten das auf 0 Euro. Und Sie werden sich runterladen können. Es sind 52 Impulse, ganz bewusst 52 Impulse. Jeder Impuls steht für eine Woche im Jahr, weil ich tief überzeugt bin, dass die wesentliche, und ich werde darauf zu sprechen kommen, die wesentliche Änderung darin besteht, die Gewohnheiten über eine Zeit zu ändern. Und darum ein Jahr, 52 Wochen, 52 Impulse. Und keine Angst, das, was ich heute entwickelt habe, habe ich neu entwickelt. Es gibt so viel Material zum Thema, ich mache nicht gern zweimal dasselbe. Ich habe einen neuen Vortrag entwickelt heute Abend. Sie können dann dieses nehmen. Es sind ganz kurze Impulse. Ich habe mich darauf geachtet, etwa 200 bis 250 Worte zu schreiben pro Impuls. Das ist wirklich extrem kurz. Jeder Impuls hat einen Leitgedanken, zwei bis drei Ausführungs mit Beispielen und Ausführungen zum Leitgedanken und eine Frage, die Sie zum Denken und Handeln veranlassen soll. Das Ganze aus christlicher Weltsicht. Und so, bevor wir jetzt starten, bitte kehren Sie sich mal Ihrem Nachbarn zu und erzählen Sie ihm ein nachhaltiges Erlebnis, das Sie mit dem Smartphone erlebt haben. Bitte schön. Weil es so weit von ihrer Lebenswelt entfernt ist. Ich werde drei Teile machen. Drei Teile, das Buch hat übrigens fünf oder sechs Teile. Der erste Teil wird sich um ein soziologisches Schlaglicht handeln. Das heißt, die Soziologie beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Gegebenheiten, ist nie neutral, sondern immer aus weltanschaulicher Sicht. Die Soziologin, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Twange oder Twenge oder Twenge, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat ein Buch, das ist eben übersetzt worden. Ich rezensiere übrigens auf Amazon. Sie finden mich auf Amazon, ich bin Top-Rezensent dort. Und ich rezensiere, habe bisher 600 Bücher mit inhaltlich ansprechenden Rezensionen versehen. Ich mache das aus der tiefen Überzeugung, dass Gott hier heute und hier da ist und wirkt. Ich bekomme viele Rückmeldungen von Leuten, die langsam sehen, das hat er auch gemacht und hier auch und so langsam eine Spur kriegen. Sie machen mir wirklich einen Gefallen, wenn Sie klicken, wenn Sie eine Rezension wirklich gut finden, weil es ist unglaublicher Kampf. Die meisten machen es mit Unterhosen, Socken und gefälschten Dingen und alles mögliche. Ich mache es wirklich nur mit Büchern, die ich gelesen habe. Ja, so viel noch zum dem. Genau, dieses Buch habe ich neu bekommen, ist neu übersetzt worden. Das heißt Me, Myself and I. Und ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte dazu. Montagmorgen, ich liebe die Montagmorgen, also, oder Dienstagmorgen, Montag bin ich bei meiner Familie, Dienstagmorgen bin ich im Geschäft. Und ich gehe dann immer ganz bewusst das rein am Anfang der Woche und meistens sind die Leute noch nicht so gut drauf am Anfang der Woche. Ich bin immer sehr gut drauf. Und dann frage mich regelmäßig, die wissen das auch genau und es gibt so wie ein Ritual, bei einer Kollegin komme ich rechts vorbei und dann sage sie, und was hast du am Wochenende gemacht? Und dachte, endlich wieder mal eine spannende Geschichte, ist jetzt schon genügend langweilig hier. Habe ich gesagt, ja, ich habe ein Buch geschrieben. Hat sie gesagt, okay, Titel. Und dann, sonst sage ich manchmal Gottesdienst oder was, dann auch immer und da gibt es immer gute Gespräche. Da habe ich dann eben gesagt, ich schreibe zum Smartphone was und dann hat sie gesagt, über was? Und dann habe ich so den Abriss gegeben, da wurde sie immer kleiner und ruhiger und sagte, ja, also das mach's kurz. Das Gespräch drehte sich dann darüber, dass sie den ganzen gestrigen Abend aus Einsamkeit allein an ihrem Smartphone verbracht hatte. Und sie war sehr betroffen. Und ich möchte gleich was dazu sagen. Ich glaube, wenn wir Christen bei den Themen, die gesellschaftlich brennen, nur endlich wieder Charakterführerschaft übernehmen würden. Ich habe extra diesen Begriff geprägt. Es gibt ja die Technologieführerschaft und die ist im technologischen Bereich wahnsinnig wichtig. Ich sage, Christen haben die Chance, mit der wunderbarsten Botschaft der Welt, mit einem offenen Universum, mit einem Gott, der wirklich da ist, Charakterführerschaft zu übernehmen. Ich kann Ihnen garantieren, zu diesem Thema haben Sie schnell Kontakt. Wie übrigens zum Thema Bildung auch. Das ist auch so ein Lieblingsthema, wo die Leute gern drauf einsteigen. Smartphone, genau. Und um dieses Schlaglicht dreht sich der erste Teil. Ich möchte Ihnen Ich habe im Buch noch 10 andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen beschrieben. Ich möchte Ihnen mal sagen, was diese Soziologin, sie ist Amerikanerin, sie ist noch jünger, sie ist um die 40, 45 rum, sie hat selber Kinder, sie ist Psychologin, Sozialpsychologin noch dazu, und sie schildert auch in ihrem Buch immer wieder Begegnungen und halbstrukturierte, unstrukturierte und strukturierte Interviews, die sie mit eigenen Studenten geführt hat. Hat sie zum Teil auch zu Hause besucht, eine interessante Mischung auch, dieses Forschungsprojekt. Diese Soziologin hat genau dieses Thema der Beziehungen etwas näher unter die Lupe genommen, und sie ist sehr vorsichtig vorgegangen. Sie ist wirklich, ich finde, sie hat es echt gut gemacht. Und ich habe das zusammengetragen aus diesem Buch, 5 Feststellungen gemacht, was die Beziehungen betrifft. Und zwar beschreibt sie die Generation, ich weiß gar nicht, ob es die Generation Me oder die Generation Selfie ist. Sie hat eben beides zu beidem Buch geschrieben. Vor 10 Jahren schrieb sie über die Generation, die damals zwischen 10 und 18 war, und jetzt schrieb sie 10 Jahre später über die Generation, die jetzt bis 2012, glaube ich, zwischen 2000 und 2012 auf die Welt gekommen ist. Und sie porträtiert diese Generation wie folgt, und ich nehme hier nur einen kleinen Teil aus dem Buch raus, etwas ganz Markantes, was ja unschwer auch wir erkennen können: das Smartphone durchdringt jeden Moment des Lebens. Das ist meine Formulierung. Es nivelliert Tag und Nacht, das heißt, es ebnet sie ein, weil interessanterweise viele auch nachts dran sind. Ich habe Berichte gelesen, ich glaube, in der New York Times gab es letztens eine spannende Reportage einer Mutter, die im Bereich Prävention von Smartphone arbeitet und deren Tochter die Lehre oder die Ausbildung abbrechen musste wegen Depressionen, und es kam raus, dass sie die ganze Zeit nachts in ihrer eigenen Welt war unter der Decke, eben mit dem Smartphone. Also es nivelliert Tag und Nacht, es nivelliert auch Arbeit und Ruhe, und es nivelliert Sommer und Winter, weil interessanterweise kann man jetzt zum Beispiel die Wintergames machen auf dem Handy, wenn es besonders heiß ist. Also es nivelliert eigentlich jede Differenzierung unseres Lebens. Und die Soziologin schreibt, ihr Smartphone ist das Letzte, das sie vor dem Schlafen sehen, und das Erste, was ihnen morgen ins Auge fällt. Da dachte ich, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe mich an einen Workshop erinnert. Smartphones sind anders als alle anderen früheren Medienformen. Sie durchdringen fast jede Minute unseres Lebens, selbst wenn wir ohne Bewusstsein sind, weil wir schlafen. Das ist ihre Aussage auf Seite 80. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Groschen gefallen, ein 20er aber, sagen wir Schweizer. Der Groschen ist gefallen. Jetzt habe ich endlich verstanden, was David zum Beispiel sagt im Psalm 1, dass wir über sein Gesetz nachsinnen sollen, Tag und Nacht. Ich habe auch verstanden, was Paulus sagt, dass er Tag und Nacht arbeitet. Ich habe auch verstanden, was er sagt, dass er täglich in Sorge ist für die Gemeinden. Endlich habe ich verstanden, was die damit meinen. Die waren wirklich ständig damit beschäftigt. Und endlich weiß ich, was es heißt, ständig mit etwas beschäftigt zu sein. Ja, schau das Smartphone an. Sie sind ständig mit dem Smartphone beschäftigt. Also man könnte eigentlich all diese Bibelstellen mit Tag und Nacht mal aufs Smartphone umschreiben. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber es gäbe sicher ein interessantes Ergebnis. Du sollst dein Smartphone bei dir haben, Tag und Nacht. Du sollst mit ihm kommunizieren. Ich mache jetzt nicht weiter. Aber genau das ist ja eigentlich sehr ein spannender Gedanke, dass wir durch Smartphone ein Abbild dafür kriegen, was es eigentlich heißt, Tag für Tag und Moment für Moment vor Gott zu leben. Und das ist mir wieder Groschen gefallen. Ich sage, das ist ein super Beispiel, ein Abbild. Und damit sage ich auch, ich mache mich nicht einfach lustig, sondern ich sehe eine Sehnsucht des Menschen, in Kontakt zu sein. Und eigentlich ist es, das vorweggenommene zweiten Teil, eigentlich eine Art Perversion. Die Theologen sprechen vom Unterschied von Substanz und Richtung. Und eigentlich ist es ein Richtungswechsel. Anstatt dass unsere innere Kompassnadel auf unseren Gott ausgerichtet ist, ist er aufs Smartphone ausgerichtet. Tag und Nacht, jeden Moment. Also das ist für mich sehr instruktiv. Also ich kann eigentlich anhand der Smartphone-Gewohnheiten meiner säkularen Kollegen lernen, wie ich als Christ mit meinem Gott leben sollte. Macht das Sinn? Paradox, ne? Das habe ich gerne, paradoxe Dinge. Das Zweite, was sie gesagt hat, sie stellt fest, und sie macht wenige solche Feststellungen im Buch, dass die Online-Freundschaft die Offline-Freundschaft ersetzt. Sie hat amerikanische Zahlen analysiert zuhauf, und sie analysiert sie eben seit 20 Jahren ungefähr, und sie sagt, es ist markant die Zunahme, dass die jüngere Generation markant mehr zu Hause bleibt, markant weniger an Partys geht, auch markant weniger unterwegs ist, das ist wirklich markant. Sie sagt, allein die Offline-Begegnungen zwischen Gleichaltrigen haben durchschnittlich eine Stunde pro Tag abgenommen. Und das ist signifikant. Eine Stunde weniger Offline-Beziehungen unter gleichaltrigen und amerikanischen Jugendlichen. Europa will nicht so viel anders sein. Im Buch gibt es auch deutsche Zahlen. Das ist signifikant. Sie zieht den Schluss darauf. Sie schreibt, eine Stunde weniger täglich, die mit Freunden verbracht wird, ist eine Stunde weniger. Das sagt sie jetzt, die mit dem Erwerben von sozialen Fähigkeiten verbunden ist, dem Bewältigen von Beziehungen und dem Umgang mit Gefühlen. Ich liebe es, solche Bücher zu lesen, weil die sind ja in der Regel Konstruktivisten. Also sie ist definitiv eine und sie scheut sich immer, sie sagt immer, ich will nicht werten, aber sie kommt nicht drum herum. Wir Menschen kommen gar nicht drum herum, Wertungen zu treffen. Und C.S. Lewis sagt, beobachte mal einen Menschen, der sagt, ich werte nicht, er bewertet ständig andere, den ganzen Tag. Und wenn er es nicht äußerlich macht, macht er es innerlich, weil wir so verdrahtet sind. Und auch sie muss das machen. Sie sagt, irgendwie macht sie ja Angst, nach diesem Abschnitt sagt sie das, dass sie das Gefühl hat, irgendwie es gibt eine soziale Verarmung oder irgendwie irgendwelche Fähigkeiten werden nicht mehr eintrainiert. Meine These dazu, die Fähigkeit, Konflikte auszutragen, die wird viel weniger trainiert durch dieses Ausweichen auf Online. Das ist einfach mal eine freche These. Man kann sich stets zurückziehen und Rückzug und Flucht ist nicht eben eine gute Strategie, um Konflikte zu bewältigen. Guten Tag, wenn die dann in einer Beziehung sind. Aber das sind's ja nur, werden wir morgen angucken, nur auf Zeit, solange es stimmt. Das ist übrigens morgen das Thema. Morgen werde ich über das Thema Sexualität sprechen, Sexualethik. Ähnlich aufgebaut wie heute. Dritter Punkt, sie sagt, Display-Aktivitäten sind mit mehr Einsamkeit verbunden. Auch das stellt sie fest nach der Analyse von Zahlen. Und sie zitiert ja ständig solche Jugendliche und einer dieser Zitate ist mir hängen geblieben. Mir war, als wäre ich die Einzige, die nicht da war. Und das bezieht sich auf eine Jugendliche, die einmal ein Date verpasst hat, weil sie nicht eingeladen wurde via soziale Medien. Sie hat irgendein Event oder eine Information verpasst und das gab bei ihr dann das Gefühl, als wäre ich die Einzige, die nicht da war. Und dieses Gefühl, etwas zu verpassen, das Gefühl, nicht dabei zu sein, sagt sie, ist unglaublich stark ausgeprägt und wird gefördert eigentlich, besonders unter solchen Jungen. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, erreicht neue Höchststände. Viele Freunde, wird dann noch hinzugefügt, posten nur ihre Erfolge online. Daher merken viele Jugendliche nicht, wenn das keine Wertung ist, daher merken viele Jugendliche nicht, dass ihren Freunden auch mal was misslingt. Das ist ja spannend, oder? Dass die Freunde nur das Positive reinstellen. Und es gibt ja mittlerweile Experten, die schon sagen können, ob das Foto mit dem Fitnessstand ein Fake ist oder nicht. Es gibt auch irgendwelche Geräte, wo man sich genau so stellen kann, dass die Muskeln richtig sichtbar sind, also dass der richtige Spiegel und auch die Gradmessung alles stimmt. Ich habe den Buchtitel vergessen, auch ein ganz lustiges Buch, was da alles zusammenträgt. Es hat den Titel Selfie. Generation Selfie heißt es, genau. Viertens, die Generation Selfie hat eine signifikant höhere Neigung zu Depressionen. Signifikant heißt wirklich, dass es spürbar zunehmend ist. Sie hat auch Unmengen an Zahlenmaterial ausgewertet. Das heißt, dieses Gefühl, nichts wert zu sein, dieses Gefühl, kein Ziel zu haben, auch diese Traurigkeit, die dann oft nicht so genau thematisierbar ist, an was liegt es genau, die ist offenbar signifikant höher. Und zwischen all diesen fünf Punkten besteht ein Zusammenhang. Fünftens, die Generation Selfie, die schläft auch weniger, signifikant weniger. Und damit kommt natürlich das Hirn weniger zur Ruhe. Die Soziologin schreibt, elektronische Geräte und die sozialen Medien scheinen eine deutlichere Auswirkung auf den Schlaf als alle älteren Medienformen zu haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass, und da sind sich eigentlich, ich habe schon einiges zum Thema gelesen und es kommen ja laufend Bücher raus, da sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Sie sagen, die Veränderung der Lebensgewohnheiten und der damit eingehenden Gewohnheiten und Gefühlslagen, die sind so dermaßen markant, dass man davon ausgeht, dass es die Änderung gewesen ist im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, vielleicht gibt es nochmals so eine unglaubliche Neuerung, aber die Veränderung, wenn Sie mal zurückblicken, wenn Sie das überhaupt erlebt haben, als es noch kein Smartphone gab, zu heute, ist markant. Und ich möchte noch hinzufügen, ich habe jetzt über die junge Generation gesprochen. Ich glaube, ich habe das schon mal an einem Vortrag erwähnt. Es gibt auch Studien zu älteren Menschen. Ein wunderbares Buch von einer Dame, die ist Jahrgang 3 oder 84. Das hat einen Titel, ist ein Pink-Buch. Das habe ich schon ein paar Mal gekauft und weitergegeben. Das ist so gut. Das heißt, wir haben, Klammer, keine, Klammer zu, Angst. Wir haben, Klammer auf, keine, Klammer zu, Angst. Und diese Frau, die beschreibt das Leben dieser Generation, einfach der Hammer, wie gut sie das einfängt. Nina Power heißt sie, jetzt ist mir der Name wieder gekommen. Nina Power, also nicht mit O-W-E-R, sondern A-U-E-R. Nina Power. Und sie schreibt auch über die Eltern, die mehr Zeit haben zum SMS-eln als sie selbst. Also die Eltern, die haben nicht nur viel Zeit, sie haben ja viel Kohle. Es ist die Generation Babyboomer, die jetzt in Rente geht, die eigentlich gesundheitlich fit ist. So viel Kohle hat wie noch nie eine Generation zuvor. Und viel Zeit auch, um nicht nur Geräte anzuschaffen, sondern auch intensiv zu kommunizieren. Also das betrifft nicht nur die Jüngeren, um das noch zu ergänzen. Und jetzt, bevor ich weitergehe, gebe ich Ihnen kurz wieder das Wort. Tauschen Sie sich kurz darüber aus. Was ich jetzt Ihnen gesagt habe, was löst das bei Ihnen aus? Los. Dass Sie so engagiert dann diese Dinge weitergeben, die ich Ihnen jetzt heute erzähle. Ich habe gesagt, der Mensch lernt am besten, wenn er weitergibt. Das ist ja faszinierend, wie das Gott eingerichtet hat. Der Mensch lernt dann am besten, wenn er es weitergibt. Na, das ist ja eine Multiplikation. Und wir Christen sollten doch Menschen sein, die vom Heiligen Geist erneuert sind und Dinge weitergeben. Warum nicht mal zu diesem Thema was weitergeben? Sie lernen am besten selbst, wenn Sie weitergeben. Ich möchte Ihnen jetzt beweisen anhand der Heiligen Schrift, dass Christen weder Pessimisten noch Optimisten sind, bezogen auf das Smartphone, sondern sie sind pessimistische Optimisten. Ich habe mir genau überlegt, die Betonung, sie sind pessimistische Optimisten bezüglich Smartphone. Ich hasse es, diese Weltverschwörer, die Welt wird immer dunkler und Christen, echt, sie nerven mich. Lesen Sie mal Sprüche 7, Vers 10. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Weshalb ist das so? Weshalb kann ich diese These aufstellen, dass Christen keine Pessimisten sind, bezogen auf das Smartphone, sondern pessimistische Optimisten. Ich möchte es Ihnen gern herleiten aus einer ganz, 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 ganz wichtigen Überlegung, die viel zu wenig gemacht wird. Ich habe sie nicht von mir selbst, sondern von der führenden evangelikalen Frau und Intellektuellen in den USA. In den USA, man kennt sie ja kaum, Nancy Piercy heißt sie. Sie ist im Moment eine der bestgelesensten Autoren in Brasilien. Ihre Bücher werden auf Portugiesisch übersetzt und aus den Händen gerissen. Sie hat wunderbare Bücher geschrieben, gerade eins über die Sexualität und die Theologie des Körpers. Das ist der Hammer. Leider nicht, kein Buch bis jetzt auf Deutsch übersetzt. Wenn Sie 20.000, 30.000 in die Hand nehmen wollen, bitteschön, geben Sie es mir. Ich werde Ihnen eine Übersetzung besorgen. Sie werden dem deutschen Sprachraum einen Gefallen tun. Ja, warum sind Christen pessimistische Optimisten bezogen auf das Smartphone. Drei Überlegungen. Und wenn Sie die drei Überlegungen beginnen, auf Ihr Leben, auf jeden Bereich Ihres Lebens anzuwenden, werden Sie unglaublich viel entdecken. Wissen Sie, wo ich am meisten darüber gelernt habe? Als ich mit dieser Systematik, die ich Ihnen jetzt gebe, mit den Kindern Kinderbücher gelesen habe. Das ist ja spannend. Kinderbücher und Romane mit diesem Schema zu lesen. Ja, Maxi. Prediger 7, Vers 10. Prediger. Habe ich Sprüche gesagt? Entschuldigung. Prediger 7, Vers 10. Danke. Aufmerksam. Sehr gut. Drei Schritte. Und es geht um die biblische Heilsgeschichte. Jedes Narrativ, jede Erzählung muss immer Antwort geben auf drei Grundfragen. Erstens, was ist das Ideal? Zweitens, warum ist es nicht mehr so? Und drittens, wie wird es wieder gut? Haben Sie schon mal einen Roman so analysiert? Es ist genau so aufgebaut. Und auch wenn die Spannung am Schluss ist, dass es nicht gut kommt, ist genau dieses Schema auch verfolgt. Wie war es ursprünglich? Was ist das Ideal? Warum ist es nicht mehr so? Und wie wird es wieder so? Oder eben nicht mehr? Das ist der Grunddreiklang, den jeder Mensch in seiner DNA hat vom Schöpfer. Und auch die ganze Heilige Schrift ist genau, das Narrativ ist genau darauf aufgebaut. Wie war es ursprünglich? Da müssen wir ziemlich kreativ werden als Säkularisten, die werden auch kreativ und die sind sehr, sehr, wie habe ich heute Abend gesagt, ideologisch aufgeladen, wenn man eine andere Variante gibt, wie es ursprünglich war. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich provoziere wirklich gerne. Christen dürfen provozieren. Von wem habe ich das schon wieder? Os Guinness hat 40 Jahre lang auf der ganzen Welt provoziert, hat ein Buch geschrieben, Fool's Talk. Ich liebe dieses Buch, weil er sagt, wir Christen sind völlig falsch gewickelt, wir haben noch nicht verstanden, dass wir den anderen nicht mehr nachrennen müssen mit tollen Angeboten der Konsumgesellschaft, sondern wir müssen lernen to turn the table, das heißt mit Provokation den Tisch umkehren, mit demütiger Provokation und uns als Verrückte anbieten, Verrückte um Christi willen, um sie überhaupt wieder aufmerksam zu machen, was es heißt, die Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach wahrer Autonomie und alles Übrige, was der Mensch sich danach sehnt, wieder zu entdecken. Die heutigen Menschen wollen keine christliche Botschaft. Und auch wenn es mit Schokoladeherzen und allem daherkommt, keine Chance. Also meine Kollegen wollen das nicht. Die haben schon alles. Die brauchen Christus nicht und auch keine schönen Sprüche dazu. Gar nicht. Aber wenn man die kitzelt, dann kommen die unrichtig. Ich kann es Ihnen verraten. Und wenn Sie noch persönliche Geschichten haben, wie ich das umsetze, können Sie nachher kommen. Das erzähle ich nicht öffentlich. Das kommt nämlich aufs Netz nachher. Gut. Auf jeden Fall mit diesem Narrativ, wie war es ursprünglich, warum ist es nicht mehr so und wie wird es wieder so, können wir auch die ganze Smartphone-Geschichte mal kurz angucken. Erstens, ich habe einige Punkte dazu gemacht. Information in jeder Form ist ein Gottesgeschenk. Sprache, Schrift, die Möglichkeit, das zu dokumentieren, das heißt aufzuschreiben und auch die Wiedergabe in jeglicher Form, das ist ein Gottesgeschenk. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht von ihm geschaffen wäre. Augustin sagt es so, es gibt keinen Gedanken, den er vorher nicht gedacht hätte. Oho, das ist vielleicht nicht mehr ganz so eingängig in unseren Gehirnwindungen des 21. Jahrhunderts, aber es ist so. Information in jeder Form ist ein Gottesgeschenk. Zweitens, die Entwicklung der Technologie passt in Gottes Gesamtplan der Weiterentwicklung der Schöpfung. Die Schöpfung, die ist nicht in einem statischen Zustand erschaffen worden, darüber könnten wir jetzt auch ganz lange reden, das ist ein ganz wichtiger Gedanke der ersten Kapitel der Bibel, sondern ist darauf angelegt, sich zu entwickeln. Der Mensch ist als Gottes Stellvertreter von Gott eingesetzt worden, seine Schöpfung zu bewahren, sorgsam mit ihr umzugehen und sie weiterzuentwickeln. Und wenn Sie aufmerksam die Genesis lesen, das können wir auch mal tun, die ersten Kapitel lesen, dann in Genesis 4 sehen wir bereits diese Entwicklungsschritte schon nach dem Sündenfall, aber sie erfolgen. Da werden Musikinstrumente erfunden, Werkzeuge produziert und so weiter. Ja, wer hat denn diese Fähigkeit gegeben zur Weiterentwicklung? Das ist der Gott, der der Anfang jedes Gedankens und jeder Umsetzung ist. Er ist der Urheber jeder Entwicklung. Ich habe gestern mit einem Missionar gesprochen und war mit ihm einer Meinung, dass das Evangelium bis in die hintersten Winkel der Welt kommt, dass das Evangelium jetzt nicht mehr nur über Papier, sondern nicht mehr über Tonbandkassetten, sondern wirklich über dieses Netz bis in die hintersten Winkel kommt, das fasziniert mich. Also wenn das nicht Gottes Plan ist, sein Evangelium an die hintersten Winkel der Erde zu bringen, die Technologie, die Entwicklung, die passt in Gottes Gesamtplan der Weiterentwicklung der Schöpfung. Das sind wir uns viel zu wenig bewusst. Darum eben Optimist. Die Zielrichtung drittens allen Wissenserwerbs ist die Gotteserkenntnis. Ja, genau. Alles, das ist ja eigentlich nicht nur, und darum bin ich totaler Verfechter, auch in dem ganzen Thema Bildung und Lernen, die motivationale Basis an den Anfang zu nehmen, immer zu fragen, weshalb machen wir das? Mein Jüngster hat es mir heute ganz gut gesagt. Papa hat gesagt, du hast eine gute Frage gestellt heute Morgen. Eine gute, und die habe ich aufgeschrieben, habe ich gedacht, so, jetzt bin ich gespannt. Er hat gesagt, du hast die Leute gefragt, warum bist du da? Ja, es ist eine wahnsinnig wichtige Frage, die motivationale Frage. Es ist die Grundfrage, auf was bin ich gerichtet? Weil wir Menschen sind zielgerichtet, teleologisch sagen wir dem, wir sind zielgerichtete Wesen. Und die Zielrichtung, die richtige, die ursprüngliche ist, dass alles, was wir tun, alles, was wir weiterentwickeln, in jedem Beruf, und so arbeite ich übrigens jeden Tag mit Freude und Begeisterung, entwickeln wir weiter zu seiner Ehre. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Oh, wie viele lebe ich? Ja, ich gehe jetzt da einfach arbeiten. Und hey Mann, Moment. Hey, das ist Schöpfungsauftrag, das ist Schöpfungsmandat, das ist erfüllend. Und die Zielrichtung ist die Gotteserkenntnis. Am Schluss steht, dass die Erde erfüllt sein wird mit seiner Erkenntnis. Habakuk, glaube ich, 2,14 oder so. Mag sie nachprüfen. Also, viertens, es ist aber nicht mehr so wie am Anfang. Der Mensch will sich selbst zu Gott erheben. Und das, viele Theologen sagen, das war die Ursünde. Die Ursünde war, sagt Augustin, die Begierde, vielleicht ja, aber noch mehr eigentlich der Stolz. Der Stolz, ich möchte sein wie Gott. Und tatsächlich ist was passiert, wenn Sie 1. Mose 3 aufmerksam lesen, hat sich genau in dieser Selbstwahrnehmung des Menschen etwas verschoben. Er hat jetzt das Gefühl, er sei Gott, oder? Haben wir heute Morgen gesehen, er ist versklavt an sich selbst. Die Menschen Europas denken, ich bin ein kleiner Gott. Das wird von klein auf angeredet. Genau, es ist so geworden, aber es ist eine schreckliche, furchtbare Selbsttäuschung. Und eine Form dieser Selbsttäuschung, Hybris, die Überheblichkeit, sehen wir in 1. Mose 11, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Kapitel zum Thema Technologie. Der Turmbau zu Babel, also es war eigentlich ein Zikkuratenbau, diese wunderbaren, also wunderbar war es der Zweck nicht, aber die Bauten, diese Bauten, die gemacht wurden, um Opfer darzubringen, und die, wenn Sie mal 1. Mose 11 aufmerksam lesen, es geht darum, dass wir sein möchten wie Gott. Und dann übrigens, aber ich kann ich nicht weiter ausführen heute, hat Gott die Sprache verwirrt. Gerade die Sprache, ne? Die Information. Das ist ja schon spannend. Fünftens, der Mensch ist sich selbst und anderen entfremdet. Was heißt das? Durch den Sündenfall ist er nicht buchstäblich sofort gestorben, körperlich, sondern er ist geistlich tot geworden und er ist Gott, sich selbst, anderen Menschen und der Schöpfung gegenüber entfremdet. Das kann man alles sehr schön nachlesen in 1. Mose, in den ersten Kapiteln. Und eine Form dieser Entfremdung ist, und das habe ich im Buch näher beschrieben, die sogenannte Außenorientierung. Soziologen in der westlichen Welt haben schon in den 60er und 70er Jahren festgestellt, dass eine Tendenz des Menschen ist, sich nach außen zu orientieren. Also parallel zur ständigen Frage, wie kann es mir besser gehen, also dieser sogenannten Ich-Fixierung oder sogenannten Innenorientierung, sagen die sind Kulturkritiker, sagen sie, dazu paart sich eine große Unsicherheit und ein ständiges Vergleichen nach außen. Und das Smartphone ist das ideale Gerät zur Steigerung dieser Außenorientierung. Das ist ja unglaublich spannend. Jeder Mensch hat ein solches Teil. Jeder Mensch hat die gleichen Apps. Jeder Mensch schaut praktisch oder in der Tendenz die gleichen YouTubes. Darum, es gibt ja immer die, die viele Zugriffe haben, haben noch mehr, darum werden sie gefaked. Und schaut man am Anfang, dass viele Zugriffe haben, damit mehr Zugriffe kommen. Also diese Außenorientierung, das ist ein ideales Instrument, das Smartphone, um diese Außenorientierung zu steigern. Und es ist ganz paradox, jeder Mensch schaut in sein eigenes, Schwester Friederike sagt, im Glastäfelchen. Er schaut auf sein eigenes Glastäfelchen, streichelt es. Das ist übrigens spannend, diese Streichelbewegung. Ich glaube, das ist nicht von umsonst auch so entwickelt worden. Und es geht von einer ganz persönlichen, von einem persönlichen Anliegen, ich möchte mich gut fühlen, hinaus in eine krankhafte Außenorientierung. Ich möchte sein wie die anderen. Instagram lebt von dem, zu sein wie die anderen. Menschenfurcht. Wir haben es heute Morgen gesehen im Galaterbrief. Hinter der Irrlehre lag Menschenfurcht. Abhängigkeit von Rollenmodellen, das hat genau mit dieser Entfremdung, mit dieser Ich-Fixierung und Außenorientierung zu tun. Sehr paradox und unglaublich, wie sich das manifestiert jetzt über das Smartphone. Sechstens, der Mensch bricht über die sozialen Medien alle 10 Gebote. Das würde ich jetzt gerne mit Ihnen durchgehen, ich habe leider keine Zeit, aber ich mache es in meinem Buch. Ich habe in einer Kinderwoche mit Kindern, also gemischt, die waren aus christlichen Elternhäusern und die meisten nicht, habe ich mit ihnen die 10 Gebote durchgemacht und mit ihnen erarbeitet, wie das Smartphone mit den 10 Geboten zusammenhängt. Das war einfach eine Stunde, die werde ich mein ganzes Leben nie vergessen. Und wir waren beim 5. Gebot, du sollst deine Eltern ehren, kurz zusammengefasst, und da habe ich die gefragt. Ich glaube, mit der Frage, hattest du schon mal Stress wegen dem Smartphone? Dann haben alle, wirklich, die Kleinsten haben schon genickt, haben alle so gemacht. Stress mit dem Smartphone. Ja, das 5. Gebot hat sehr stark mit dem Smartphone zu tun. Wie nämlich? Ja, wer hat keinen Stress mit dem Smartphone? In welcher Ehe, in welchem Elternkind, in welcher Großeltern-Großkind-Beziehung gab es schon keinen Stress wegen dem Handy? Also ich muss es nicht weiterentwickeln, aber diese Gedanke Ihnen einfach weitergeben. Es ist hochspannend, mal zu gucken, wie wir mit dem Smartphone die 10 Gebote brechen. Sag mal spannend, nicht halten, sondern brechen. Das machen die Kinder gern so und wir Erwachsenen auch, aber wir sagen es nicht so gerne. Also das mal so ganz frech durchzudenken, habe ich gemacht im Buch und auch mit Anregungen zu jedem einzelnen Gebot. Also es ist nicht mehr ideal, weil sich der Mensch zu Gott erheben will, diese Überheblichkeit. Die hat er seit dem Sündenfall, er entfremdet sich selbst und auch anderen durch diese Innenfixierung und Außenorientierung gleichermaßen und er bricht über die sozialen Medien alle 10 Gebote. Und ich bin so froh, ich kann Ihnen einfach sagen, so froh, haben Sie schon mal gelesen, was vor den 10 Geboten steht? Am Anfang? Das ist eine Standardfrage von mir. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat aus Ägyptenland. Wissen Sie, Theologen sagen, und das hat mich tief berührt, die Erlösung geht den Geboten voraus. Ich sage es nochmals, die Erlösung geht den Geboten voraus. Das Volk musste erst aus Ägyptenland erlöst werden. Wohin? Aus Ägyptenland ging es direkt ins Paradies. War das so? Waren die aus Ägypten direkt ins Paradies gewechselt, sozusagen? Wo ging es denn hin? In die Wüste, ja. So ein Safari, gell? Wo man einfach so, nee, die waren 40 Jahre dort. War nicht so angenehm. Also, es ging aus Ägyptenland in die Wüste und dort bekamen sie die Gebote, die guten Gebote Gottes, und die wurden nochmals erneuert. Das ganze 5. Buch Mose ist übrigens eine Wiederholung der 10 Gebote in Bezug auf die Landnahme. Und ich bin so froh, dass diese Erlösung vorausgeht, weil das ist der 3. Schritt. Wie wird es wieder gut? Das ist das Sehnen des Menschen, nicht nur von Hollywood, nein, überhaupt nicht. Es ist auch das Sehnen des Menschen, der, wie es Blaise Pascal sagt, sich selber erhängt. Blaise Pascal sagt in seinen Pensées, alle Menschen streben nach Glück, selbst die, die im Begriff stehen, sich selbst zu erhängen. Haben Sie das schon mal gelesen, die Fragmente von Blaise Pascal? Schauen Sie mal rein, das gibt es im Netz. Das habe ich schon manchen auch nicht bekehrten Freund empfohlen, die mal zu lesen. Das Streben des Menschen ist nach Glück. Und ich löse jetzt nicht auf, warum das Blaise Pascal so sagt, sondern Sie können selber nachlesen, wie er das begründet. Das Tatsache ist, tatsächlich hat der Mensch einen Wunsch, es wieder gut kommt. Er hat den Wunsch, dass sich das Zerbrochene, übrigens sechstes Gebot, Ehebrechen, hat einen Bruch zur Folge. Das Wort ist unglaublich gut übersetzt. Es zerbricht etwas und der Mensch, gerade wenn wir die Kinder sehen, das Herz zerreißen, sie möchten es wiederherstellen. Sie sind zwischen Eltern und Kind. Das ist nicht von ungefähr, sondern es ist diese Sehnsucht nach Wiederherstellung, nach Erlösung. Nun sagt die Bibel, ich habe es gestern erwähnt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Warum? Warum? Ich habe es gestern versucht zu erklären. Mit Input, Schalttafel, Output. Ich habe gesagt, das Zentrum ist die Erneuerung der Schaltzentrale. Die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch ist von Anfang an unheilbar verloren, insofern, dass er tot ist in seinen Sünden und dass er ein steinernes Herz hat, das zu einem fleischernen Herz werden muss. Und das kann ich nicht selbst machen. Ich kann mir selbst nicht eine Herz-OP machen, sondern das muss Gott an mir vornehmen durch seinen Heiligen Geist. Und dass Sie hier sind, ist ihm zu verdanken. Genau, dass Sie hier sind, das jetzt hören. Wenn es noch nicht passiert ist, bitten Sie ihn darum. Sie können sich nicht selbst operieren. Und gerade wenn Sie hassen, was ich sage, bitten Sie ihn noch viel mehr darum. Ich möchte provozieren. Ich möchte hart dran, weil es geht um alles. Die Erlösung, Gott sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum denn? Ja, können Nicht-Christen nicht gut mit dem Smartphone umgehen? Oh, die können besser umgehen als ich. Es gibt wunderbare Organisationen in den USA, die Leute wieder Smartphone frei macht. Es gibt eine Offline-Bewegung, eine wachsende Offline-Bewegung, hochspannend. Ich habe schon darüber gelesen. Es gibt auch Bücher, die ersten drüber. Die können das super, die verdienen auch ein gutes Geld damit, so nebenbei. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist nicht, dass ich besser mit dem Smartphone umgehen kann, wenn ich erlöst bin, wenn ich ein neues Herz drin habe, sondern es ändern drei Dinge. Erstens, die Zielrichtung. Ein Mensch, der nicht auf Gott ausgerichtet ist, kann nur auf einen Ersatz ausgerichtet sein. Und das entehrt Gott. Du brauchst diese Zielrichtung auf ihn. Das ist das wahre Glück. Zweitens, die Motivation. Die Motivation nach außen mag die Tat super sein. Sie mag besser sein und wir Christen sind wirklich nicht besonders gut. Timothy Keller sagt mal, er rettet manche Deppen, die größten Deppen, und ich bin einer von ihnen, füge ich hinzu. Das ist reine Gnade, dass ich Depp ein neues Herz bekommen habe. Aber er erneuert, und jetzt kommen wir zum Wichtigen, meine Motivation. Er erneuert meine Motivation, weil ich möchte diesen Geboten Gottes nachleben. Ein Mensch, der erneuert worden ist, bekommt eine neue Sehnsucht. Es ändert sich nicht gerade alles, das merken wir, haben wir gestern Abend besprochen. Im Gegenteil, es kommen Anfechtungen, Rückfälle, Unfälle, die Burg des Zweifels und alles, bis wir am Ziel sind. Ich möchte ja gar nicht wissen, was ich alles noch erleben werde, aber ich weiß, ich, Depp, habe ein neues Herz bekommen, oder die Bibel sagt, Narr, habe ein neues Herz bekommen und ich habe eine Sehnsucht, diesen Geboten nachzuleben, eine neue Motivation. Der wiedergeborene Mensch besitzt eine neue Identität in Christus und das kann ihn stückweise, auch mit Rückfällen, von einer ungesunden Außenorientierung befreien. Ich finde es darum ganz ungeschickt, nicht von der Erlösung zu sprechen und immer gleich von Vorschriften zu kommen. Ich finde es christlichen Moralismus, der eben eigentlich gar nicht christlich ist, gleich sagen, du sollst nicht, du musst das. Nein, was passieren muss, ist zuerst auf die Knie gehen, damit deine Schaltzentrale erneuert wird. Sonst ist alles nichts. Dann ändert nämlich nicht die Motivation, es ändert nicht die Zielrichtung, es ändert vielleicht nach außen alles. Aber wenn das Wichtigste sich nicht ändert, ist die Motivation, die Zielrichtung und drittens das gereinigte Herz eben nicht hergestellt. Das kann nur Gott tun. Und der wiedergeborene Mensch entwickelt nun durch Gottes Geist das Verlangen, seine Gebote zu verfolgen und jetzt kommt noch das Letzte, warum wir eben pessimistische Optimisten sind, eben auch den Wunsch, die Kräfte für das Gute einzusetzen. Wenn ich die 2000 Jahre zurückblicke und in die ganze Welt schaue, was haben Christen in den letzten 2000 Jahren für einen Willen, für eine Kraft an den Tag gelegt, Gutes zu bewirken? Ist enorm. Sie sind in die letzten Erdteile gegangen. Sie sind gestorben an Typhus und allem Möglichen. Sie haben ihr Leben gelassen in Reihen und noch heute tun sie es. Das ist darauf zurückgeführt, dass der wiedergeborene Mensch seine Kräfte für das Gute einsetzt. Und ich sage jetzt Schlusspunkt von diesem zweiten Teil, auch in den sozialen Medien. Mein Thema ist heute nicht, werde handyfrei, sondern, John Piper sagt super, er sagt, das Handy soll zum Lastesel auf dem Weg zur ewigen Seligkeit werden. Das ist eben cool. Das Handy soll zum Lastesel auf dem Weg zur ewigen Seligkeit werden. Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du der Sklave des Handys oder das Handy wird dein Sklave. Verstehen Sie den Unterschied? Genau. Und jetzt nochmals kurzer Austausch und dann kommt der Schlussanstieg. Was löst das bei Ihnen aus, was ich Ihnen sage? Noch wegen dem Kinderbuch. Nehmen Sie in der Bibliothek mal ein Kinderbuch hervor und lesen Sie dem Kind vor und vielleicht auch Sie selber. Ich habe mir immer auch selber die vorgelesen, dann hat das Kind auch es lieber, wenn man es liest. Und dann achten Sie sich mal auf diese drei Punkte. Was ist das Ideal des Buches? Wie wird es beeinträchtigt? Wie wird es wiederhergestellt? Sie werden staunen, was Sie entdecken werden. Und auch für die Kinder ist es spannend, mit der Zeit ihnen auch diese Brille mitzugehen. Nancy Piercy sagt, wir schicken unsere Kinder wie Schlachtkälber in die Mast. Wir bereiten sie null darauf vor, auf den Kampf in einer nachsäkularen Welt. Wir sagen ihnen überhaupt nicht, wie der Gegner funktioniert. Wir geben ihnen keine Strategien mit. Das ist hart, ne? Wie sie sagt. Sie sagt das so, sie hat es erlebt, sie spricht vor Tausenden von Jugendlichen die ganze Zeit. Sie ist übrigens in Deutschland, hat sie Geige studiert in Heidelberg. Darum kann ich mit ihr in deutscher Sprache korrespondieren. Sie war natürlich, was besonders sympathisch ist, auch Homeschoolerin. Also sie hat ihre Söhne auch gehomeschoolt. Das lässt sie noch sympathischer werden für mich als Schweizer. Und ich komme jetzt zum dritten Teil. Es geht eigentlich nicht mehr um viel. Das Wichtigste habe ich gesagt. Es geht um das Grundmodell, was ich gestern aufgezeigt habe. Input, Schaltzentrale, Output. Was ich meine ist, das Herz in der Bibel ist meine innere Schaltzentrale. Alles, was es umschließt, ich habe es gestern mit der Schalttafel eines Wasserwerks verglichen, dass alle einzelnen Schleusen schön säuberlich aufführt. Alles, was unsere Gedanken, unsere Wünsche, Emotionen, Vorstellungen, Fantasien, aber auch unseren Willen zur Tat betrifft, das bezeichnet die Bibel als Herz. Es ist eben die innere Schaltzentrale. Die muss erneuert werden und dann, wenn sie erneuert worden ist, dann ist es gut. Oder? Sie haben jetzt die neue Schaltzentrale und jetzt ist alles gut? Ist es auch so? Jetzt sind alle Probleme gelöst. Nein, eben nicht. Sondern Gott möchte, dass es genau gleich läuft, wie beim ganz normalen, er hat ja alles gemacht, lernen. Wie können wir in der Heiligung wachsen mit dem Smartphone? Indem wir unsere Gewohnheiten verändern. Aber nicht als du musst und sollst jetzt, sondern Jesus, gib mir den Wunsch, zu einem Botschafter im Netz zu werden. Das ist übrigens mein letzter Teil. Wie können wir Botschafter von Christus im Netz werden, statt unsere eigenen Botschafter? Das ist das Thema. Gut. Und wo muss man da ansetzen bei den Gewohnheiten? Ganz einfach, Tag für Tag. Ich habe mit den Jugendlichen dann einen ganzen Tag analysiert, bin ihnen durch den ganzen Tag gegangen, vom Morgen, vom Aufstehen bis zum nächsten Morgen, weil die Nacht ist ja manchmal auch das Handy unterbrochen. Und wir haben uns dann eigentlich überlegt, was können wir zur Ehre von Christus verändern, um Charakterführer zu werden? Das ist eine coole Aufgabe. Und das kann man übrigens für jeden Bereich des Lebens machen. Ich kann Ihnen sagen, mein Leben ist so spannend, weil ich die ganze Zeit mir überlege, was ist die nächste Gewohnheit, die ich ändere. Und ich kann Ihnen sagen, wenn meine Frau mir was sagt, ich arbeite hart 3 bis 4 Monate an einer Gewohnheit und bin froh, wenn ich eine neue drin habe. Das geht lange. Das ist von Gott so verordnet. Warum? Ich kann Ihnen meine These geben. Ich weiß ja nicht genau, ob es stimmt, aber ich glaube, er möchte, dass wir von ihm abhängig bleiben. Wir bilden uns schnell auf unsere neuen Gewohnheiten was ein. Auf jeden Fall ein paar dieser Ein paar Ideen. Zum Beispiel die ersten und letzten Momente des Tages. Oh, ich falle manchmal auch. Ich greife manchmal am Morgen auch zuerst zum Handy. Ja, natürlich, das ist so. Aber lass die ersten und letzten Momente des Tages für ihn reserviert bleiben. Will heißen, Tony Reintke sagt, Handy aus dem Schlafzimmer. Einfach weg. Ja, aber dann habe ich keinen Wecker mehr. Ja, habe ich gesagt, ja. Armer Mensch, es gibt keine anderen Wecker als das Handy. Zweitens, lege das Handy weg für die Mahlzeiten. Mahlzeiten sind von Gott verordnete Zeiten der Begegnung und wir vermiesen sie uns durch Einsamkeit. Ist dumm. Drittens, überlege vor einer Nachricht, ersetze ich das jetzt mit einer persönlichen Begegnung? Das ist noch eine coole Frage. Da gibt es lustige Dinge dann. Da kann man wirklich sich auf den Weg machen und die Person aufsuchen. Und die sind ja so erstaunt. Ne? Man könnte auch noch eine softe Form nehmen und einen richtigen Brief schreiben. Schwester Ida hat gesagt, es hat Briefmarken hier. Das hat sie gesagt. Das hat mich sehr gefreut. Viertens, überlege vor jedem Kommentar, nutze ich das jetzt als Ventil? Oh, das ist, Psychohygiene ist das falsche Wort, aber viele Kommentare im Netz sind einfach irgendwelche Gebotsbrüche. Ich glaube, Tony Reintke sagt, hinter vielen Aktivitäten im Netz steckt der Bruch des 10. Gebots, du sollst nicht begehren. Ich begehre die ganze Zeit andere Dinge. Und Soziologen haben gesagt, das steht in Generation Selfie, die Leute, die ständig vergleichen, werden die glücklicher oder unglücklicher? Unglücklicher. Also hören Sie auf damit, durch Gottes Gnade. Eine Möglichkeit ist, vor jedem Kommentar sich zu überlegen, nutze ich jetzt das als Ventil? Dann fünftens, immer wichtiger, zu sagen, ersetze den Kirchgang nie durch Futter im Netz. Gott möchte, dass wir uns treffen. 1. Korinther werden wir sehen, wenn ihr zusammenkommt. Es gibt Leute, die sagen, dass Kirche ist irgendwas Abstraktes, was irgendwo, das kann man, das ist Blödsinn. Das ist die Soziologie der westlichen säkularen Welt fromm angestrichen. Gott sagt, trefft euch, begegnet euch. Und darf ich euch noch was verraten? Die Menschen in meiner Kirche hätte ich mir nie ausgewählt. Und sie mich auch nicht. Amen. Sechstens, nutzen Sie alle Möglichkeiten, um in den sozialen Medien auf Jesus hinzuweisen, statt auf sich selbst. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es müssen keine Bibelverse sein, ehrlich nicht. Es gibt Leute, die nerven mich echt mit den Bibelversen, die sie ständig reinstellen und noch auf einem rosaroten Hintergrund. Das ist echt viel dümmer, kann man es nicht mehr machen manchmal, da denke ich also. Sorry, also ja, es nervt mich einfach manchmal. Und es gibt so viele gute Möglichkeiten, auch zum Beispiel Kontakt aufzunehmen mit einer Person. Wie viele Leute haben mir schon geschrieben, auch übers Netz? Das ist wunderbar. Und siebter und letzter Punkt, diesmal sind es ganz bewusst 7 Punkte. Gestern habe ich gesagt, es seien 7 Verse, aber es waren 8. Also, habe mich getäuscht. Waren es halt 8 Verse, jetzt 7 Punkte. 7. Punkt, nutze dankbar die reichen Ressourcen des Netzes. Ich mache nur einen Hinweis. Ich habe 2010 im Februar begonnen zu bloggen, weil mich Leute gedrängt haben, dass ich das tue. Die haben gesagt, die sind nicht Christen, die haben gesagt, Hanel, wenn du was schreibst, wir sind ja so viel unterwegs, wir würden es echt lesen. Und da habe ich als zweiten Schritt dann begonnen, nach Gesprächen zu sagen, du, ich schreibe noch was darüber, möchtest du nachher lesen, was ich denke? Das haben mir kein Mensch bis jetzt Nein gesagt. Und ich schicke dann einen Link mit dem Beitrag, der aufgrund eines Gesprächs entstanden ist, natürlich anonymisiert alles. Die meisten Beiträge sind von mir aufgrund von irgendwelchen Vorkommnissen entstanden. Und so sind bis heute 4.500 Beiträge geschrieben worden, 4.500 Artikel. Und das freue ich mich, ich mache das jetzt dann bald 10 Jahre. Und Sie können auch mal von mir einen Vortrag hören, der ist auf dem Netz übers Bloggen, wie ich das mache. Das ist eine große Ermutigung. Gott schenkt riesige Möglichkeiten übers Netz. Es gibt auch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel noch einen Hinweis möchte ich Ihnen geben, die Englisch können. TGC ist eine Plattform, die gehört bereits heute zu den 5 Top-Plattformen der ganzen Welt in christlichen Bereichen. Genial, ich kenne die Gründer. Und die sind selber überwältigt. Ganz spannend, was einer der Gründer gesagt hat. Ich muss alles anonym sagen, weil es auch aufs Netz geht. Einer der Gründer hat auf jeden Fall gesagt, man kann eine eindeutige Korrelation festsehen, eine Verbindung. Überall dort, wo Christen verfolgt werden, werden von dieser Seite die längsten Artikel am meisten gelesen. Na? Erweckung hat mit Lesen zu tun, eindeutig korreliert, statistisch bewiesen. Und überall dort, wo es westliche Welt ist, werden die Artikel nicht gelesen, die langen. Das ist eigentlich wahnsinnig, ne? Das hat er wirklich gesagt, das kann ich mir genau vorstellen. Nützen Sie TGC. Diese Ressourcen, ach, das ist ein Wahnsinn. Nur die Kurse, die da drauf sind. Ich kann dir auch die Länder nicht nennen, aber das ist unglaublich, welche Möglichkeiten Gott da geschenkt hat. Da haben die Regierungen keine Chancen. Das ist wirklich eine Fundgrube. Und zu guter Letzt, ich weiß nicht, ob das Buch hier ist, und sonst besorgen Sie sich's. Ich sage ja, holen Sie sich die Dinge, die Sie wollen. Mit einem neuen Schaltzentrale. Das Buch von Tony Reinke, wie dein Smartphone dich verändert. Ich kann Ihnen nichts Besseres empfehlen. Tony Reinke, ich kenne ihn, das ist einfach ein Technologiefreak. Hat das in Crossway veröffentlicht, ist jetzt übersetzt worden, auch von einem Freund von mir. Und ich kann Ihnen einfach sagen, lesen Sie dieses Buch. Es ist die Fortsetzung von dem, was ich gesagt habe, in anderen Worten etwas anders gestrickt. Ich bin kein solcher Technologiefreak wie er. Wunderbare Informationen. Und wenn Sie wollen, können Sie morgen die App runterladen. Genau. Und das war's. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Und ich bete noch kurz. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr, du hast mich Deppen erwählt. Das hat nichts mit mir zu tun. Du hast mich gesucht, ich habe dich nicht gesucht. Du suchst Menschen, du schickst dich ihnen nach. Und gerade die, die sagen, ich nie, die kippen am besten vor dir. Und ich danke dir, ich traue dir das völlig zu. Und lass uns auch im Vertrauen wachsen an deine herrliche Kraft. Wir sind zu deiner Ehre geschaffen. Keine Macht der Welt kann dich und die Kirche aufhalten. Keine. Und das danken wir dir dafür. Wir bitten dich um Ermutigung und Kraft für alle, die hier sind, hier waren, und um deinen Segen. Lass uns zu Charakter führen werden hier im deutschen Sprachraum, in den Medien, in den sozialen Medien. Sie lechzen nach dieser Erlösung. Danke für diesen Abend, danke für dieses Gastrecht hier in diesem Haus. Danke auch, dass mir die Schwestern die Plattform gegeben haben für solchen frechen Vortrag. Amen.
Es bleibt uns herzhaft Danke zu sagen. Ja.